DCK Kompakt wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH und Medtronic GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Surgeon Talk. Mein Name ist Stefan Freis aus Bremen und mit mir spricht heute kein Interviewpartner, sondern Wolfgang Schröder aus Köln. Wir beide sind ja Moderatoren und haben was Besonderes für euch vorbereitet. Wir waren beim Chirurgenkongress in München. Lieber Wolfgang, was ist denn da los gewesen?
Stefan, herzlichen Dank für die Anmoderation. Ja, endlich waren wir mal wieder in Präsenz unterwegs. Nach der Corona-Zeit hat der Chirurgenkongress wieder stattgefunden, in München diesmal mit über 5000 Teilnehmern, zweigeteilt in einen Online-Kongress, der vor dem Kongress in München stattgefunden hat und dann eben 3 Tage in Präsenz. Wie gesagt, mit 5000 Teilnehmern, spannende Sitzung, viele Topics, die abgearbeitet wurden, große Industrieausstellung und natürlich auch, ich denke, ist immer ein großer Teil dieses Kongresses, dass man auch alte Kollegen wieder trifft, mit denen man auch außerhalb von Sitzungen in der Industrie Zeit hat, ein bisschen zu erzählen.
Also man hat richtig das Gefühl gehabt, es wurde Zeit, dass wir uns alle mal so richtig wiedersehen, oder?
Das war's. Und ich glaube auch, das hat nicht nur für uns Gültigkeit, sondern auch für den chirurgischen Nachwuchs, der auch mit vielen Studierenden und auch jungen Chirurginnen und Chirurgen dort vertreten war.
Ja, das bringt uns gleich eigentlich zu dem, was wir nämlich vorbereitet haben für euch. Wir haben das Moderatorenteam insgesamt beim Chirurgenkongress gehabt. Einige von uns hatten Vorträge, andere haben teilgenommen an bestimmten Foren, Diskussionsrunden etc. Und wir sind ausgeschwärmt und haben interessante Interviewpartner für euch gesammelt und die präsentieren wir euch heute. Deshalb ist der Surgeon Talk heute auch länger als üblich, nämlich fast eine Stunde. Und wir fangen am besten gleich an. Die ersten 5 Interviewpartner, Wolfgang, das sind Menschen, die sich um Rekrutierung von Studenten, um Weiterbildungsassistenten, um die Rolle der Weiterbildung in der Chirurgie etc. kümmert. Am Anfang hört ihr gleich aus dem Studentenforum eine Studentin, die mit uns spricht. Dann kommt an zweiter Stelle mein erster Vortrag, total spannend, eine junge Assistentin, die tatsächlich ihren ersten Vortrag gehalten hat. Danach geht es dann um Work-Life-Balance, das Perspektivforum Junge Chirurgie. Der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie hat eine eigene Sitzung und beschäftigt sich mit dem Thema. Dann haben wir Frau Conradi zur Weiterbildungsentwicklung gehabt. How to become a surgeon. Total interessantes Gespräch. Und schließlich runden wir diese erste Runde ab mit einem Vortragspartner, Frau Güthoff, die über die Idee gesprochen hat, wie bekommen wir eigentlich Nachwuchs? Und das nennt sie New Work und das ist total spannend. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Spaß im ersten Block. Ihr hört jetzt 5 Interviews und dann hören wir uns nachher wieder. Bis dann.
Hi, hier ist Ari live vom Chirurgenkongress und neben mir sitzt die Charlotte. Charlotte, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin Charlotte, ich studiere jetzt im 10. Semester in Tübingen Humanmedizin und ja, habe es auch auf den Kongress geschafft.
Perfekt. Und was machst du hier? Wie hat sich hierhin verschlagen?
Ich habe mich tatsächlich angemeldet für das Studentenforum, also ein Förderprogramm eben für junge interessierte Studenten, die sich in der Chirurgie sehen nach dem Studium. Und das ist so ein Programm, dafür habe ich mich beworben und bin auch genommen worden und in dem Rahmen bin ich jetzt hier.
War die Bewerbung aufwendig? Was musst du da machen?
Die war tatsächlich überhaupt nicht aufwendig. Ich war ganz überrascht, weil man muss letztlich Kontaktdaten angeben und dann noch so 2 Fragen beantworten, ob man schon Chirurgie-Kontakt hatte, ob man eine Doktorarbeit macht oder ob man schon Formulaturen in der Chirurgie gemacht hat. Einfach ein bisschen Interesse zeigen, sage ich mal. Und sonst viel mehr war das gar nicht.
Total cool. Und wieso hast du dich beworben? Was hast du dir erhofft von deiner Teilnahme oder was genau wolltest du hier sehen?
Ja, also wie gesagt, bin ich eben interessiert danach, in die Chirurgie zu gehen. Also ich möchte auf jeden Fall einen chirurgischen Facharzt machen und ich kenne das Studentenforum tatsächlich aus der Orthopädie und Unfallchirurgie. Da gibt es ja auch das junge Forum und daher wusste ich, dass es das auf den Kongressen eben gibt und habe deswegen auch hier danach gesucht. Und es klang erstmal so ganz toll, die Beschreibung mit ja, eigenem Programm so ein bisschen, dass man die Hand genommen wird. So ein Kongress kann ja auch schon ein bisschen, ja, einen überrennen, wenn man das nicht so gewohnt ist. Deswegen ganz nett, wenn man einfach Ansprechpartner hat und ja, auch so ein paar Hands-on-Kurse, so als Student, der immer nur Theorie geplagt ist, macht ja, lockt gerade sowas dann immer sehr an, wenn man dann so ein paar praktische Kurse auch noch machen kann.
Was heißt praktische Kurse? Was konntet ihr bisher zu machen? Was habt ihr alles gemacht, gesehen?
Das waren unterschiedliche Sachen. Also es war vor allem Schwerpunkt Ortho-Unfall und Schwerpunkt Viszeralchirurgie. Da haben wir haben aber auch allgemein nochmal einen Nahtkurs gemacht, Instrumentenlehre, Thoraxdrainagen gelegt, Osteotomiekurs, Arthroskopie und Laparoskopie. Also doch durchaus ein weites Feld.
Super cool. Und das konnt ihr auch alles selber machen?
Oder genau. Nee, dürfen wir alles selber machen und ausprobieren. Natürlich schon auch mal gezeigt und erklärt auf jeden Fall, aber dann dürfen wir das alles selbst ausprobieren.
Hammer. Was würdest du sagen, würdest du das jedem Studenten, der chirurgisch interessiert ist, empfehlen, mal auf so einen Kongress zu gehen? Oder nur wenn man jetzt die Zeit übrig hat, hast du da jetzt viel raus mitgenommen oder war das einfach eine gute Freizeitgestaltung für dich?
Also ich würde es auf jeden Fall generell jedem empfehlen, mal auf einen Kongress zu gehen, egal ob chirurgisch oder nicht. Mhm. Wenn man natürlich jetzt Chirurgie interessiert ist, bietet sich der Chirurgenkongress definitiv an. Genau, also es ist sehr interessant, es einfach mal anzuschauen, weil ich meine, in der Zukunft, je nachdem, ob man auch wissenschaftlich arbeiten möchte oder auch eine Doktorarbeit macht, kommt es ja auch mal auf einen zu, vielleicht einen Vortrag zu halten, und es ist gar nicht schlecht, sich das im Vorfeld mal anzugucken, wie funktioniert das eigentlich in so einem Kongresssaal, wie läuft das ab, mit was muss ich rechnen, dann sieht man, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, man kriegt vielleicht noch ein, zwei Fragen gestellt, aber durchaus zum Thema, und das war's dann, das nimmt einem so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen den Respekt davor, aber vielleicht so. Genau, und also das kann man auf jeden Fall, was denke ich durchaus sinnvoll ist, wenn man mit jemandem herkommt, der sich schon so ein bisschen auskennt, weil der natürlich einen dann auch wieder jemand anderen vorstellen kann und dass man dann so, sag ich mal, einen leichteren Eintritt noch hat. Aber eben über so ein Sprungbrett wie das Studentenforum ist es auch durchaus möglich.
Charlotte, vielen Dank für das kurze Interview.
Ja, sehr gerne, vielen Dank dir.
Viel Erfolg dir noch.
Dankeschön.
Und danke fürs Zuhören.
Hallo, hier ist nochmal euer Benedikt. Diesmal komme ich aus einer Nachwuchssitzung. Und da habe ich mir gedacht, jetzt schnappe ich mir mal jemanden, der heute seinen ersten Vortrag auf einem großen Kongress hält. Und zwar habe ich hier Lara Zerbst bei mir. Sie ist Medizinstudierende aus Tübingen. Und sie hat heute zu einem Forschungsprojekt, das sie im Rahmen ihres Studiums durchgeführt hat, ihren ersten Vortrag gehalten. Hi Lara, wie war's?
Hallo, also erstmal fand ich es tatsächlich ziemlich überwältigend, einfach weil es super groß ist, weil alle super professionell aussehen, alle so ausschauen, als ob sie genau wüssten, wo sie hin müssen, was sie zu tun haben, was ihre Aufgabe ist irgendwie, und dann so als Neuling da rein zu grätschen und noch gar nicht so richtig zu wissen, wie die Abläufe sind, ist schon spannend, aber man wird super nett aufgenommen, irgendwie man merkt wirklich, keiner will einem was Böses, es sind auch durchaus alle interessiert, und was ich sagen muss, was ich echt spannend fand, auch jetzt um bei den anderen Vorträgen so zuzuhören, dass wie viele auch in den Leitungspositionen so die Probleme, die man selber empfindet, wo man das Gefühl hat, als junger Nachwuchs irgendwie keiner hört ein, wie viele von den Leitungspositionen das wiedergeben, dass das alles gesehen wird und die auch diese Probleme alle sehen und an denen arbeiten wollen. Das fand ich schon sehr spannend.
Und ja, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Ein Vortrag zu halten ist ja nichts Schlimmes. Man muss das nicht tun, aber es ist ja nichts Schlimmes. Und man kriegt doch einen schönen Einblick so in die Welt, was passiert, einmal wissenschaftlich, aber auch klinisch. Ja. Und deine Empfehlung für jemanden, der sich überlegt, mache ich das nicht, ist das schlimm, kriege ich da schwierige Fragen?
Also für jeden, der das die Möglichkeit hat zu machen, würde ich sagen, auf jeden Fall machen, weil schlimm auf gar keinen Fall. Man bereitet sich ja vor auf sein Thema, was man da hat. Schlimme Fragen auch nicht, und im Zweifel kann man jederzeit immer noch sagen, weiß ich nicht, muss ich nachgucken, oder kann es dann später irgendwie in die Diskussion gehen. Also wenn man die Möglichkeit hat, würde ich es jedem empfehlen.
Sehr gut. Das ist doch ein wirklich nettes, kurzes Fazit für den ersten Vortrag. Super gemacht. Und als Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer nur noch mal eine kleine letzte Frage. Würdest du empfehlen, lohnt es sich, ein kleines Forschungsprojekt zu übernehmen, was spannend ist, was einen interessiert und eben einem auch die Möglichkeiten bietet, in ein Thema tiefer einzusteigen und eben dieses auch bei Kongressen oder anderen Tagungen vorzustellen, auch schon für Studierende?
Ich wäre sofort wieder dabei, ja.
Top, super, danke dir.
Hi, hier ist Avi nochmal direkt vom Chirurgenkongress und heute bei mir sitzt Juliane Kroplin. Möchten Sie sich einmal vorstellen?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Mein Name ist Juliane Kroplin. Ich bin unter anderem Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Uniklinik in Rostock und bin die Sprecherin des Perspektivforums Junge Chirurgie der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.
Und wir waren gerade bei einem Panel, wo Sie auch Vortrag gehalten hatten über Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist ja gerade für viele Berufsanfänger auch, aber allgemein immer mehr, immer größeres Thema. Was nehmen Sie als Wünsche wahr? Was wird von dem Beruf erwartet und wie kann Work-Life-Balance mit der Chirurgie, wie spielt das da eine Rolle?
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Was mir vor allen Dingen auffällt, dass das zum Teil sehr unterschiedlich ist. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, mit wem man spricht und in welcher Weiterbildungsstufe er oder sie sich befindet. Also es ist ganz unterschiedlich, ob man vielleicht im ersten Weiterbildungsjahr ist oder als Facharzt, in welcher Phase seines Lebens man ist. Ist man vielleicht gerade frisch gebackene Eltern geworden? Oder strebt man gerade noch die Habilitation an? Also das nehme ich zum Teil doch sehr unterschiedlich wahr. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Der Wunsch ist ja so ein bisschen, oder was heißt der Wunsch? Die Erwartung, dass man gut weitergebildet wird. Ich denke, das ist auch berechtigt.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema Freizeit, Familie und Beruf wichtig. Wobei meiner Erfahrung nach das gar nicht so sehr um den Spaßfaktor dabei geht, sondern vor allen Dingen auch fit zu bleiben für den eigenen Beruf. So dass man einfach die Möglichkeit hat, Sport zu machen und sich Freunde
gut zu
treffen. Genau. Und das kommt ja am Ende auch den Patienten zugute. Von daher denke ich, dass es ein wichtiges Thema ist, was immer meines Erachtens ein bisschen zu Unrecht auch so in die Ich möchte nur Spaß haben Schiene geschoben wird. Das ist es sicherlich nicht.
Und denken Sie, das ist realistisch und vereinbar, Work-Life-Balance in der Chirurgie, oder ist Chirurgie einfach mit Abstrichen in der Freizeit verbunden?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also die Frage sind ja auch, was sind die eigenen beruflichen Ziele? Wie viel Zeit möchte ich investieren? Und die Zeit, die man in der Chirurgie in der Freizeit verbringt, also zumindest kann ich da von mir sprechen und auch von vielen anderen Kollegen, das macht man ja freiwillig und das macht man auch gerne. Und das ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann, dass man sich einen Job ausgesucht hat, wo man wirklich glücklich drin ist und wo man denkt, eigentlich will ich jetzt noch gar nicht nach Hause gehen und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit hier und da verbringen kann, ein bisschen was schreiben kann. Und das hängt immer ein bisschen davon ab. Ich kann aber auch die Kollegen verstehen, die sagen, ich möchte gerne zeitig Feierabend haben und auch dafür muss es eben Lösungen geben. Wir sind ja letztendlich für alle Kollegen und Kolleginnen auch ein Stück weit verantwortlich, dass sie zufrieden sind mit ihrem Beruf. Und da muss man sehr individuell schauen.
Ist denn realistisch Ihrer Meinung nach, dass Modelle wie die Vier-Tage-Woche in der Chirurgie eingeführt werden, um den Leuten oder den Angestellten mehr Freizeit zu geben, mehr Gestaltungsmöglichkeiten? Oder wird das in der Chirurgie länger dauern als in anderen Bereichen? Was denken Sie?
Das ist eine gute Frage. Das ist ja aktuell ein wichtiges Thema. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, alles, was man sich erdenken kann, ist auch irgendwie möglich. Und ich denke, dass auch die Vier-Tage-Woche in der Chirurgie im individuellen Fall möglich sein kann. Was ich dabei tatsächlich sehr reizvoll finde, da kann ich jetzt vor allen Dingen aus meiner persönlichen Perspektive sprechen. Es ist natürlich großartig, wenn man nochmal so einen zusätzlichen Tag hat. Den wird man ja nicht nur am Strand verbringen. Also es ist, ich fände das schon nicht schlecht, wenn man vielleicht auch einfach mal den Freitag hätte, wo man wirklich Forschung machen kann, wo man seine Lehre vorbereiten kann. Das muss man ja nicht den ganzen Tag machen. Das wird sicherlich auch jeder anders gestalten.
Als Studientag quasi.
Zum Beispiel. Ja. Also das war so die erste Überlegung, die ich hatte. Oh, einen Tag mehr, um einfach noch weiter vorankommen zu können. Aber eben auch andere Möglichkeiten zu nutzen, Hobbys nachzugehen. Und wie ich ja schon gesagt habe, letztendlich geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Wellbeing, was am Ende, wir sind ja auch Vorbilder für unsere Patientinnen und Patienten. Und wenn ich selber komplett übermüdet und ja mehr oder weniger mental da niederliegend zur Arbeit komme, das spüren die Patienten.
Klar.
Und das ist nicht gut.
Klar. Zum Abschluss, was würden Sie jungen Berufsanfängern empfehlen, um da eine gute Balance zu schaffen zwischen Arbeit und Freizeit?
Ganz wichtig ist, dass man für sich selber erstmal definiert, welche Ziele habe ich. Danach richtet sich auch so ein bisschen aus, welche Vorbilder suche ich mir. Und dann kann ich immer sehr empfehlen, den Austausch sowohl mit der eigenen Peer Group, allerdings auch mit Mentorinnen und Mentoren, um wirklich zu schauen, wie haben die das schon mal gelöst. Man muss ja nicht alles selber erfinden. Und je nachdem, wie die eigenen Ziele sind, wirklich auch ältere Kollegen ansprechen und fragen, wie seid ihr zu euren Zielen, wie habt ihr eure Ziele erreicht? Und die haben da wirklich immer ganz gute Ideen und Tipps und helfen auch gerne weiter. Das ist so meine Erfahrung. Glaub also ich. Sprecht gerne eure Chefärztinnen an, sprecht eure Oberärzte an. Das ist eine tolle Sache.
Frau Köplin, vielen Dank für Ihre Zeit. War ein spannendes Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich sitze hier mit Lena Conradi oder Privatdozentin Lena Conradi beim Deutschen Chirurgenkongress, die heute Nachmittag einen Vortrag in der Session wird, How to Train a Surgeon of Tomorrow. Ja, was glauben Sie, wie sich die Weiterbildung sozusagen in Deutschland entwickeln wird?
Ich denke, wir haben in der Chirurgie der nächsten Jahre und der Zukunft verschiedene Probleme, die wir berücksichtigen müssen. Das sind natürlich Arbeitszeitmodelle, das ist Stichwort Ambulantisierung, Zentralisierung. Da gibt es gewisse Gegebenheiten, die es schwierig machen, Leute allumfassend zu trainieren. Deshalb ist die Herausforderung eher größer, sozusagen an das Setting Facharztweiterbildung. Und es ist natürlich wünschenswert, wenn sich da einiges tut. In Göttingen gibt es eine aktuelle Entwicklung, die Facharztweiterbildung zukünftig strukturiert ablaufen zu lassen. Die sogenannte Göttingen School of Surgery hat Professor Gadimi ins Leben gerufen im letzten Jahr. Die wird jetzt an den Start gehen. Dabei wird es sozusagen wirklich ein strukturiertes Programm geben, bei dem die Assistenten vom ersten bis zum vierten Jahr auch inhaltlich angeleitet werden, es regelmäßige M&M-Konferenzen gibt und es Feedback- und Mentoring-Gespräche geben wird und dann die Facharztweiterbildungsassistenten aus den letzteren Jahren sich in Peer-Groups zusammentun und dann noch Gespräche abarbeiten, sozusagen in Peer-Groups Themen gemeinsam bearbeiten und sich vorbereiten auf die Facharztprüfung selber. Und dass damit sozusagen strukturierter abläuft als bisher.
Und waren die Weiterbildungsassistenten daran beteiligt an dieser Entwicklung? Oder wie ist man auf die Idee gekommen, da diese School of Surgery, so wie ich das verstanden habe, zu bilden?
Genau, Göttingen School of Surgery ist der Titel. Und ich denke, das ist einfach eine Entwicklung gewesen, die den Bedarf der Zeit aufgegriffen hat. Und auch sozusagen dem Nachwuchs von morgen eine gute Perspektive zu bilden. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass es über das ganze Land betrachtet Nachwuchsprobleme gibt. Wir haben das in Göttingen aktuell nicht. Das ist extrem erfreulich. An der Curriculumserstellung waren auch Weiterbildungsassistenten aus allen Jahren beteiligt, um auch aus ihrer Sicht ihre Bedarfe zu kommunizieren und ein entsprechendes Programm dann zu gestalten.
Super, das klingt sehr interessant. Vielen Dank.
Hallo, hier ist jetzt euer Benedikt und ich komme gerade aus der Sitzung Führung 4.0. Kult versus Kultur, bisschen sperriger Titel. Ich habe ihn auch beim Intro schon zweimal verhauen, aber sehr spannende Sitzung. Und wir hatten ein sehr spannendes Thema New Work mit Frau Professor Sonja Güthoff aus Stuttgart von der Akkad Hochschule. Und da ich mich gerne oute, dass ich zu New Work gar nicht so viel weiß, das aber sehr spannend finde, habe ich gedacht, das greifen wir jetzt mal kurz für die Kongressnachlese auf. Hallo Sonja, danke, dass du mitmachst und dich bereit erklärst, uns hier ein paar Fragen zu beantworten. Ich fange mal gleich an. Was ist denn New Work?
Ja, wir haben ja schon eingangs gehört gehabt, New Work ist etwas, was uns jetzt alle beschäftigt, was wir überall hören, gerade so von den normalen, sage ich jetzt mal, Unternehmen, ja, wir Kliniken sehen uns ja oft gar nicht so als Unternehmen. Tatsächlich ist aber New Work ein ganz, ganz alter Begriff. Und zwar in den 70er, 80er Jahren hier vom Professor Friedtjof Bergmann im Grunde grundgelegt mit seiner Forschungsarbeit. Spannenderweise ist das ein Professor, der in Sachsen geboren worden ist, schon 1939 und leider jetzt vor 2 Jahren gestorben ist in Amerika, war dort eben als Professor tätig. Und er hat in der Zeit der Automatisierung, ja, wo es einfach darum ging, dass vor allem auch in diesen Automotivfabriken etwa die Hälfte der Arbeitsplätze durch die Automatisierung reduziert worden sind, da hat er ein Forschungsprojekt gestartet, wo er gesagt hat, okay, er möchte nicht, dass die Hälfte der Stadt, das war jetzt als erstes Projekt die Stadt Flint, er möchte nicht, dass die Hälfte der Stadt arbeitslos ist und die andere Hälfte Arbeit in den Fabriken findet, sondern er hat gesagt, warum machen wir es nicht einfach ein bisschen anders, indem alle ein halbes Jahr arbeiten und ein halbes Jahr etwas anderes Sinnvolles tun. Und da sind wir jetzt auch bei New Work. Und zwar etwas Sinnhaftes heißt, dass er Center für New Work gegründet hat, wo eben hier nach den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten die Personen dann auch etwas arbeiten durften, was auch bezahlt worden ist, wo sie halt etwas machen konnten, was sie wirklich, wirklich wollen. Und da kommt es her, dieses Center of New Work. Und aufgefangen wurde das Ganze jetzt auch über die ganzen Jahre weiterentwickelt. Eben, was bedeutet das, um jetzt hier die Arbeitskultur und auch das, dass wir nach unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten eingesetzt werden, dass eben nicht mehr die Menschen in eine Stelle gepresst werden, also im Sinne von Stellenbeschreibungen, ja, welcher Chirurg, welche Chirurgin passt jetzt gut auf welche Stelle, soll man eher zu sagen, wir schauen mal, was bringen denn die einzelnen Personen mit. Und dazu zählen eben nicht nur die ärztlichen Mitarbeitenden und Mitarbeiter, sondern auch das ganze Team. Also sprich auch wirklich die Pflege, die Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, wer auch immer im gesamten Konzept des Teams mitarbeitet. Das mal so grundgelegt. Also es ist kein ganz neuer Begriff, der aber jetzt heute immer noch Anwendung findet. Und wir haben jetzt auch in verschiedenen Sitzungen ja heute gehört, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Mangel an Ärztinnen und Ärzten in der Weiterbildung. Also es ist ein hochaktuelles Thema. Wie bekommen wir eben auch hier genügend Nachwuchschirurginnen und Chirurgen in unsere Kliniken?
Ja, ganz, ganz spannend, weil es eben erstmal abstrakt anmutet, aber eigentlich ja wahnsinnig anwendbar ist. Und vom Grundgedanken her, ich habe hier meine Mitarbeitenden und die möchte ich entsprechend ihrer Stärken einsetzen. Ist ja eigentlich ein Win-Win. Ja? Jeder will ja letztlich das Gleiche. Wir haben es ja auch eben in der Sitzung gehört, der Laden muss laufen. Und jetzt ganz, ganz konkret, wenn ich das jetzt höre und denke, ich war ja in der Sitzung, ich habe es leicht, aber für diejenigen, die zu Hause geblieben sind und die jetzt hören, Mensch, was ist mein Number One Takeaway? Was kann ich mitnehmen für mich selber, wenn ich sowas umsetzen will, wenn ich nicht warten möchte, bis jemand das für mich umsetzt, sondern ich möchte was anpacken, heute gehört, morgen umgesetzt. Was wäre da dein Nummer Eins Tipp für unsere Zuhörer?
Also grundsätzlich ist es so, dass es natürlich ein ganz großes Konzept ist, auch ein bisschen eine Utopie dahinter ist eigentlich. Man kann auch ein ganzes Krankenhaus danach ausrichten oder aber man kann mal starten wie in der Klinik Aschaffenburg Alzenau, dass man erstmal eine Station, auch sogar eine chirurgische Station so ausrichtet, dass man hier als Team agiert und wirklich nach New Work Methoden. Aber als Take-Home-Message, um das mal zusammenzufassen, weil ich hatte verschiedene Prinzipien ja vorgestellt hier, aber so als Take-Home-Message ist vor allem jetzt mal an alle, die sich selber auch in Führung begeben, also als Ärztin, Ärztin in Führung, seien es jetzt Chefärztinnen, Chefärzte oder aber auch Oberärzte, Oberärztinnen. Ja, bitte, bitte, wir sollten uns nicht so ernst nehmen selber. Ja? Führung darf auch geteilt werden. Es ist hier ganz wichtig, wirklich mit Vertrauen zu delegieren, aber auch mitgestalten zu lassen. Also wirklich auch mal das Team zu fragen. Wie gesagt, da gehören alle dazu, nicht nur die ärztlichen Mitarbeitenden, sondern auch die Pflege und auch die anderen Professionen mal zu fragen, was können wir verbessern? Ja, wo kann jeder und jeder sich einbringen? Und auch am Ende tatsächlich auch ein Stück weit Führung mit abzugeben. Und das Coole ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so weit sind wir gar nicht weg als Ärztinnen und Ärzte von New Work, weil wir haben schon partizipative Führung. Wenn du jetzt als Operateur am Tisch stehst, dann hast du ja das Sagen. Ja, das ist dann deine Aufgabe. Das heißt, du führst auch dann das OP-Team an. Und genauso darf es halt auch hier je nach Aspekt, je nach Situation, darf immer wieder auch jemand anders die Führung übernehmen, je nachdem halt eben, was für Kompetenzen auch gerade gefragt werden. Also das würde ich sagen, das ist so meine Take-Home-Message. Bitte, bitte, lasst uns hier gemeinsam das Beste für die Patientinnen und Patienten jeden Tag immer wieder gestalten.
Cool, vielen Dank für das kurze Gespräch. Das war nämlich mein Highlight vom Tag Nummer 2. Morgen bringe ich auch nochmal ein Highlight mit. Und für alle, die da mehr zu wissen wollen, es gab in der Sitzung auch noch 2 Buchtipps. Die würden wir einfach in die Shownotes packen. Dann könnt ihr das nachlesen. Ohne Werbung zu machen, aber sehr interessant. Deswegen lohnt es sich. Vielen Dank.
Stefan, das waren wirklich spannende Interviews. Es gibt aber noch ein anderes großes Thema, was auf dem Chirurgenkongress auch viel diskutiert wurde, und das sind die Krankenhausstrukturen.
Ja.
Das nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene. In Nordrhein-Westfalen tut sich im Moment unheimlich viel. Und die entscheidende Frage ist, und auch die ist in der älteren Generation der Chirurgen immer wieder diskutiert worden, lohnt sich das überhaupt noch heute, Chefarzt zu werden? Lohnt sich das, eine Führungsposition in der Chirurgie anzustreben? Und zu diesem Thema habe ich ein längeres Interview geführt mit Professor Gassel. Ich glaube, wir hören das erstmal an und können das ja später dann auch noch mal diskutieren.
Ja, prima. Wir sind mittlerweile am zweiten Kongresstag. Stefan Freis hier aus Bremen. Ich spreche mit Professor Heinz-Jochen Gassel. Er ist Vorsitzender der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Krankenhausstrukturen. Und wir kommen gerade aus der Sitzung, die so ein bisschen depressiv anklang und es darum ging, wie sind die neuen Krankenhausstrukturen. Jochen, wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Meine Frage an dich ist, was macht heute dem jungen Chirurgen es attraktiv, noch Oberarzt oder gar Chefarzt zu werden? Wo holen wir unseren Nachwuchs her?
Ja, lieber Stefan, erstmal vielen Dank, dass ich hier Stellung nehmen darf, auch in meiner Funktion als Vorsitzender dieser Arbeitsgemeinschaft. Chefarzt in der heutigen Zeit ist im Prinzip geprägt durch zwei Hauptaufgaben. Die eine Aufgabe ist Leadership. Wir dürfen Führung oder Führung wird in Deutschland fehlinterpretiert. Bekanntermaßen darum würde ich das als Leadership bezeichnen. Das zweite ist Management. Das, was in den alten Zeiten den Chefarzt ausmachte, nämlich die chirurgische Exzellenz und sagen wir auch die charismatische Persönlichkeit, ist heute zunehmend in den Hintergrund gerückt im Sinne eines guten Teamplayers. Das heißt, es gibt andere Kernaufgaben eines Chefarztbereichs und die jungen Leute, die sich dafür interessieren, für Leadership, für Management und auch echte Teamplayer sind, die werden die Chefärzte der Zukunft werden und die das mögen, werden das auch gut finden. Diejenigen, die sich chirurgisch vervollkommnen wollen und auch ihre chirurgische Exzellenz ausleben wollen, die werden in Zukunft sicher in Oberarztfunktionen, die dann anders genannt werden, aber in solchen Funktionen bleiben. Das sind heute Departmentleiter, Sektionsleiter, aber das sind genau die Positionen, in denen man die mehrheitliche Zeit seines Berufslebens im OP verbringen kann und nicht am Schreibtisch oder in irgendwelchen Gremien.
Sind wir denn heute noch an dem Punkt, wo wir beide vor 30 Jahren waren, dass wir nur noch Chefarzt werden können, wenn wir habilitiert sind? Werden nur noch Doktoren an Universitätskliniken arbeiten? Werden nur noch habilitierte Persönlichkeiten Chefärzte sein? Oder hat sich auch da das akademische, der akademische Hintergrund geändert?
Ich glaube, da spielen zwei Dinge rein. Zum einen die jetzt über die Krankenhausreform anstehenden Veränderungen der Aufgaben und zum zweiten das Angebot- und Nachfrageprofil. Wir reden jetzt einfach mal nur über Chirurgie, weil das können wir, das verstehen wir. Die Maximalversorger und die universitären Versorger werden Wert auf Habilitation legen, weil man dort klinische Studien und Forschung weiter betreiben wird. Es wird gar nicht anders gehen, als Forschung, klinische Forschung an diesen großen Einheiten voranzutreiben. Ganz anders in den kleineren Häusern, wo Grund- und Regelversorgung gefragt ist, da spielen diese Zusatzqualifikationen, nämlich sich dezidiert mit akademischen Aufgaben beschäftigen zu können, eine völlig untergeordnete Rolle. Also ich denke, wir werden zwei verschiedene Gruppen sehen von jungen Menschen, die sich in diese Position hineinentwickeln. Viele junge Leute, die ich kenne, sagen, die Habilitation ist für mich uninteressant, weil ich in meiner späteren Tätigkeit keine große akademische Tätigkeit in Form von Lehre, aber auch nicht in Form von Forschung machen werde.
Ja, ja. So sehen wir das auch. Ich bin ja mit vielen Weiterbildungsmaßnahmen beschäftigt und es wird einen Dualismus geben zwischen denen, die machen wollen und zwischen denen, die an der Universität Karriere machen. Lieber Jochen, ganz, ganz herzlichen Dank. Gutes, schnelles Statement. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Da kommt jetzt der Wagen an uns vorbeigefahren. Ich hoffe, wir hören uns noch bald wieder. Wir machen mal miteinander einen Podcast nur zu dem Thema, da bin ich relativ sicher. Vielen Dank, dass du dabei sein konntest.
Sehr gerne, danke und weiter gutes Gelingen.
Danke. So, Wolfgang, das war ja ein echt interessantes Interview. Wir haben jetzt als nächstes perioperative Medizin. Drei Interviews mit Vertretern, die zu neuen Dingen in der perioperativen Medizin gesprochen haben. Wen haben wir denn da?
Ja, es gibt ja, ich sag mal, drei große Themen, die immer wieder aktuell sind oder sich auch gerade weiterentwickelt haben, auch mit einer neuen Leitlinie. Das eine ist die Prähabilitation, wo man sicherlich gerade in der onkologischen Chirurgie viel bewegen kann. Dann ein Thema, was auch in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde, ist die Fast-Track-Chirurgie und natürlich ein Dauerbrenner, der Akutschmerz, die Therapie. Und hierzu gibt es eben drei Interviews, die wir auf dem Kongress mit verschiedenen, ich sag mal, auch Experten geführt haben. Bin gespannt, was die gesagt haben.
Ja, lass mal reinhören. Auf geht's.
Surgeon Talk berichtet wieder für die Online-Podcasts aus dem Deutschen Chirurgenkongress. Ich stehe hier im Saal 1. Es war gerade eine Sitzung hier zur Prähabilitation. Neben mir steht Professor Filz, Oberarzt aus der Universitätsklinik Bonn, aus der Chirurgie. Herr Filz, vielen herzlichen Dank, dass wir dieses kurze Interview hier führen können. Wir haben beide diese Sitzung gehört. Hier ging es um die Prähabilitation und die Frage, ist es sinnhaft oder Lifestyle? Ich möchte die erste Frage an Sie stellen. Was ist überhaupt Prähabilitation in der Viszeralchirurgie?
Ja, hallo, Herr Professor Schröder. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier kurz zu sprechen. Prähabilitation ist im Endeffekt relativ einfach zu definieren. Es ist ein multimodales Konzept von verschiedenen Maßnahmen, beispielsweise Optimierung einer Ernährungssituation, körperliche Aktivität, psychologische Begleitung. Und das alles wird im Gegensatz zu den anderen Konzepten, die es bislang gibt, vor die Zeit einer Operation gepackt und so der Patient bestmöglich auf eine Operation vorbereitet.
Wir beide kommen ja aus der Viszeralchirurgie, überwiegend aus der Tumorchirurgie. Das sind ja auch die, die im Grunde für die Prähabilitation qualifizieren. Müssen denn alle Patienten vor einer Tumoroperation ein solches Prähabilitationsprogramm erhalten oder gibt es hier eine gewisse Selektion?
Das ist eine exzellente Frage. Daten gibt es dafür tatsächlich noch nicht. Das haben wir eben auch in einem Vortrag gehört. Prinzipiell glaube ich, dass eine Prähabilitation auch die Antwort des Körpers oder den Stress im Körper nimmt und somit auch einen direkten Einfluss auf das onkologische Outcome haben kann. Ich würde daher, solange es keine Daten gibt, eher großzügig bei der Einschleusung von Patienten in Prähabilitationskonzepte sein. Aber insbesondere die großen abdominalchirurgischen Operationen, wie Sie es in Köln machen, Ösophaguschirurgie, Pankreaschirurgie, Majorresektionen an der Leber, die profitieren sicherlich von einer Prähabilitation.
Ja. Herr Filz, Sie waren auch federführend beteiligt an der Erstellung der POMGARD S3-Leitlinie, wo es um das perioperative Management ging. Auch da war Prähabilitation ja ein Thema. Was haben wir denn im Moment an Evidenz zum Thema Prähabilitation für diese Patienten, die wir eben gerade angesprochen haben, die möglicherweise in solche Programme eingeschlossen werden?
Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich die Gretchenfrage. Das Problem an der Prähabilitation ist einfach, dass es ein sehr divergentes Konzept ist. Das heißt, die Studien sind nur sehr schwierig untereinander vergleichbar und richtig hohes Vertrauen in die Evidenz, richtig gute Daten gibt es aktuell tatsächlich nur sehr, sehr wenige. Ich glaube, jeder Viszeralchirurg, der größere Operationen macht, ist von dem Konzept überzeugt, aber richtig knallharte, sehr gute Daten haben wir aktuell noch nicht. Es ist allerdings ein sehr volatiles Forschungsgebiet, sodass eigentlich in den letzten Monaten schon sehr interessante Studien rausgekommen sind von den niederländischen Kollegen, die da durchaus einen Effekt sehen. Ich bin mir sicher, dass wir in 1 oder 2 Jahren um eine Prähabilitation keinesfalls drumherum kommen werden.
Also der aktuelle Stand von Prähabilitation im Moment ist wenig Evidenz, aber eine Empfehlung, die trotzdem bei diesen Tumorpatienten, bei alten gebrechlichen Patienten, dieses Konzept anzuwenden.
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Eine multimodale, ressourcenaufwendige Prähabilitation können wir aufgrund der aktuellen Datenlage in der S3-Leitlinie nicht empfehlen, wobei man allerdings ganz klar sagen muss, dass die gängige Prähabilitationsmaßnahmen, sei es Optimierung der Ernährung oder körperliche Aktivität oder Nikotin- und Alkoholstopp, natürlich gängige klinische Praxis sind. Und dass man das auf jeden Fall den Patienten entsprechend empfehlen soll.
Herr Filz, vielen herzlichen Dank für dieses kurze Gespräch.
So, hallo, ich bin's mal wieder, Anna Dupré, und ich melde mich auch vom Deutschen Chirurgenkongress 2023. Und ich habe mir jetzt die Freya Brodersen geschnappt, die hier ist als ERAS-Nurse. Und hallo Freya erstmal.
Hallo Anna.
Und ich möchte Freya einmal kurz bitten, kurz vorzustellen, ganz kurz, was sie eigentlich macht und was sie ist.
Ja, mein Name ist Freya Brodersen. Ich bin Pflegeexpertin APN, habe meinen Master in Pflege und bin ERAS Nurse am UKE in Eppendorf.
Und das ist auch der Grund, warum ich die Freya angesprochen habe, weil ich das als etwas sehr Besonderes empfinde, dass sie als Pflegeexpertin auf dem Chirurgenkongress auch einen eigenen Vortrag hat und uns vorstellt, wie sie die Behandlung von Patientengruppen verbessern kann. Und Freya kann das viel besser sagen als ich. Und jetzt darf Freya das auch nochmal in einem kleinen kurzen Satz euch nahe bringen, warum es so wichtig ist, dass die Pflege bei der Behandlung mit dabei ist.
Genau. Man muss sagen, die Pflege und die Chirurgie, das sind Bereiche, die funktionieren untereinander oder ohne einander gar nicht. Und Pflege selbst ist ja auch therapeutisch wirksam. Und wir könnten nach einer großen Operation keinen einzigen Patienten nach Hause entlassen, ohne diese pflegerische Therapie.
Und was ich noch ergänzen kann, ist, dass ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass die Patienten wahnsinnig dankbar sind und davon profitieren, wenn so Konzepte wie ERAS oder ähnliche Pflegekonzepte mit angewandt werden. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz zur Ergänzung, wie dein Tagesablauf mit einem Patienten so aussieht.
Also als ERAS-Nurse sehe ich Patienten bereits vor der Operation. Wir haben ein pflegerisches Beratungs- und Schulungsgespräch, was die Patienten optimal auf eine Operation vorbereiten soll. Und nach der Operation visitieren wir die Patienten. Im Rahmen von pflegerischen Visiten können individuelle Bedürfnisse erfassen und auch dort nochmal beratend und therapeutisch tätig sein.
So, wir dürfen ja gar nicht so lange sabbeln, weil wir ja nur einen ganz kurzen Ausschnitt euch zeigen sollen. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss zu Freya. Und wenn ihr mehr zu ERAS wissen wollt, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Dann machen wir eine extra Podcast-Folge dazu. Tschüss, Freya.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns vom Chirurgenkongress. Hier spricht Stefan Freis aus Bremen. Und ich habe bei mir Professor Esther Pogatzki-Zahn aus Münster. Sie ist Miss Akutschmerztherapie in Deutschland und hat die Leitlinie, die gerade frisch fertiggestellt worden ist, wesentlich organisiert. Wir haben eine Sitzung hinter uns. Da ging es darum, wer hat den Hut auf in der Akutschmerztherapie, der Chirurg oder die Anästhesisten? Und ich möchte Frau Professor Pogatzki-Zahn fragen, liebe Esther, was ist deine Idee, was ist der Teil des Chirurgen, den du brauchst für die Akutschmerztherapie? Welche Rolle hat der Chirurg und welche Rolle hat der Anästhesist?
Ja, lieben Dank, Stefan. Ich nehme mal eben den Hut ab. Ja, wir haben sehr, zum Teil auch kontrovers, aber sehr harmonisch miteinander gesprochen. Und das ist der erste Wunsch. Könnten wir Chirurgen und Anästhesisten, Schmerzmediziner in der Klinik, ich sage jetzt auch einfach mal, besser miteinander reden? Akutschmerztherapie ist ein Gesamtkonzept, das weder der Anästhesist noch der Chirurg bei zumindest vielen Patienten nicht alleine kann und sollte. Ich fände, ein wichtiger Fortschritt wäre, miteinander zu sprechen, um zum Beispiel die Leitlinie in einer Klinik exzellent umzusetzen.
Du hast ja jetzt die Leitlinie maßgeblich gesteuert. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis die wieder sozusagen aktualisiert werden konnte. Was ist denn deine Erfahrung? Wir haben das an vielen Stellen gemeinsam gemacht, mit vielen Fachgebieten. Aber was ist deine Erfahrung durch die Leitlinienarbeit? Ist das etwas, was einer steuert? Oder ist es so, wie du gerade gesagt hast, immer ein interprofessionelles Team?
Wir haben gerade in der Sitzung einstimmig natürlich festgestellt, dass der chirurgische Patient auf der chirurgischen Station vom Chirurgen maßgeblich und mit dem Hut auf betreut wird. Von dem Eintritt in die Klinik bis zur Entlassung. Und ich wünsche mir, dass ich als Schmerzmediziner bei 80% der Patienten gar nicht gerufen werden muss, weil der Chirurg das alles selber kann. Und ich glaube auch, dass er das kann. Aber er, genauso wie Anästhesisten, muss sich klar machen, was ist effektiv und was ist gut und was ist am risikoärmsten für welchen Patienten, in welcher Situation, nach welcher Operation.
Also mein Credo ist ja so ein bisschen, Chirurgie ist mehr als operieren. Wir müssen uns um die perioperative Medizin kümmern. Dazu gehört jetzt Thromboseprophylaxe, Physiotherapie, Antibiotika-Management und natürlich die Schmerztherapie. Wenn wir das alles abgeben als Chirurgen, haben wir ein großes Problem. Auf der anderen Seite, die End-20%, von denen du gerade sprachst, um die wir uns eben nicht kümmern können, weil es zu komplex für uns ist. Wie soll das denn funktionieren in der Klinik? Was sind die Strukturen, die wir haben, damit diese komplexen Patienten auch richtig therapiert werden?
Jetzt kommt ja auch der Anästhesist mit ins Spiel. Ohne Anästhesie keine Narkose, keine Operation. Der Anästhesist ist auch ausgebildet in Schmerztherapie, zumindest in der grundsätzlichen perioperativen Schmerzmedizin und Schmerztherapie. Der Anästhesist und der Chirurg sehen den Patienten vor der Operation und sollten einen Patienten, der problematisch ist, zum Beispiel der Patient mit schon Einnahme, Langzeiteinnahme von Opioiden oder schon Mehrfachoperationen oder eben komplexen anderen, schon auch schmerzmedizinischen Problemen im Vorfeld identifizieren und hier die richtigen Wege in Gang setzen. Und die richtigen Wege heißt nicht abgeben, sondern zusammenarbeiten. Mhm. Und an den Punkten, wo wir wissen, da brauchen wir mehr, zum Beispiel den Akutschmerzdienst, der im Haus ja mittlerweile sein muss, laut GBA-Beschluss. Wir haben ja einen GBA-Beschluss 2020 bekommen, der sagt, in jeder Klinik muss ein Akutschmerzdienst oder eine ähnlich organisierte Einheit vorhanden sein, muss den dann zusätzlich dazu holen. Und das ist ein Add-on. Das ist nichts wegnehmen dem anderen. Das ist, und du sagst das selber immer sehr schön, Stefan, wie in der Hygiene auch, etwas, was normal sein wird in Zukunft und normal sein sollte für jeden, den dazu zu holen.
Ja, also die Idee, GBA, will ich nochmal kurz erklären, ist der gemeinsame Bundesausschuss, also quasi die oberste Instanz, die darüber richtet, was wir in unseren Krankenhäusern tun sollen. Und mit der Hygiene, die Idee ist eben, in jedem Krankenhaus ist die Hygiene direkt der Geschäftsführung unterstellt. Und unsere Idee, ausgehend von dir, ausgehend von mir, wir haben das oft miteinander besprochen, ist, dass man den Akutschmerzdienst fächerübergreifend über den Kliniken einsortiert und die dann sozusagen als Serviceorganisation für die Kliniken dienen, für die operativen, aber auch für die internistischen, oder?
Genau, und so ist es auch schon, das ist nicht nur eine Idee. In vielen Kliniken ist das auch schon so organisiert. Mhm. Und das ist auch gut so. Und wir haben ja Daten, die zeigen, dass in bestimmten Kliniken es auch vielleicht etwas besser läuft als in anderen Kliniken. Und der Anästhesist und der Chirurg sind beide nicht schuld daran, dass es dort nicht funktioniert. Denn in der Regelversorgung ist es total schwierig und komplex, die Patienten, die Probleme machen, die postoperativ nicht von den Opioiden wegkommen, die eher mit mehr Opioiden nach Hause gehen, was wir überhaupt nicht wollen als vor der Operation und so weiter, dass diese Patienten gut versorgt werden. Und dafür brauchen wir den Akutschmerzdienst. Und der ist, wie gesagt, nicht nur für den Viszeralchirurgen und nicht nur für den Orthopäden, sondern für das ganze Haus steht der zur Verfügung und kann hinzugezogen werden.
Also Fazit der Sitzung, Fazit zwischen uns beiden. Wer hat den Hut auf? Ich glaube, wir passen beide unter den Hut. Mal hast du ihn auf, mal habe ich ihn auf. Je nach Gewichtung. In meiner Klinik ich, aber insgesamt, glaube ich, bei der Akutschmerztherapie dann doch eher die Anästhesistin.
Und im Endeffekt geht es um den Patienten. Und um jeden Patienten kann man nicht in einer Disziplin alleine für sich entscheiden und reden. Wir müssen miteinander kommunizieren. Ich muss wissen, was für eine Operation und was vielleicht auch für Komplikationen dort waren. Und ihr müsst wissen, was aus unserer, ich nenne das immer die Kiste, Werkzeugkiste, aus der wir greifen, was jetzt für diesen Patienten am idealsten ist, um diesen Patienten gut über die perioperative Phase zu bringen. Und nochmal, besser vor der Operation schon initiieren als nach der Operation. Und da gibt es auch aus der Werkzeugkiste einige Ideen, die können wir ja später nochmal besprechen.
Ja. Liebe Esther, ganz lieben Dank. Ich glaube, wir werden demnächst nochmal einen Podcast miteinander machen zu der Akutschmerztherapie als eigenes Thema. Vielen Dank hier beim Kongress. Ich wünsche noch eine gute Zeit in München und wir sehen uns bald wieder.
Danke, Stefan. Ich freue mich. Vielen Dank dir.
Stefan, du hast es ja auch gesehen auf dem Kongress. Ein Riesenthema ist natürlich die Industrieausstellung mit den ganzen technischen Innovationen, die sicherlich in den nächsten Jahren die Chirurgie mitbestimmen werden. Es gibt so zwei große Themen, die von besonderem Interesse sind. Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen, denn zu diesen Themen haben wir natürlich auch Interviewpartner auf dem Chirurgenkongress gehabt.
Ja, das ist letztlich so ein bisschen Chirurgie meets Zukunft. Das eine ist eine robotische Chirurgie, über die wir sprechen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der robotischen Chirurgie, also Hilfsinstrumente, die uns helfen, unsere Operationen feiner zu machen. Und hier wirst du gleich interviewen, jemanden, der so ein Ding herstellt. Das ist der sogenannte Hugo, aber das wird im Interview wahrscheinlich noch besser erklärt werden. Einer von den ganz neuen Robotersystemen, die wir benutzen. Und das zweite Thema ist Augmented Reality. Also, wie können wir virtuelle Realität, verbesserte Realität, optimierte Bildgebung in unsere tägliche Routine einbauen? Beides total spannende Themen. Ich freue mich mal auf das, was da unsere Interviewpartner sagen.
Guten Morgen, die Surgeon Talker berichten online vom Deutschen Chirurgiekongress 2023 in München. Ich bin gerade hier am Industriestand von Medtronic. Mein Interviewpartner heute Morgen in aller Frühe ist Herr Vollmann, Geschäftsführer Medtronic Deutschland. Vielen herzlichen Dank, dass Sie etwas Zeit für uns haben. Der Stand ist ja sensationell mit einigen Neuigkeiten. Insbesondere wird zum ersten Mal ein neues Robotersystem vorgestellt. Vielleicht können Sie das kurz kommentieren, Herr Vollmann.
Ja, vielen Dank, Professor Schröder. Ich freue mich sehr, dass ich hier daran teilnehmen darf. Ja, Hugo heißt das neue Robotersystem bei Medtronic. Wir haben unter Covidien damals noch vor 2013 mit der Idee gestartet und 2013 das System dann vom Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut übernommen. Ein schöner Nebenaspekt ist, dass wir damit auch weiter in Deutschland tätig sind. Wir haben ein Ingenieursbüro in Wesseling, also neben dem DLR in der Nähe von München. Und seitdem wurde natürlich geforscht, entwickelt und wir sind jetzt seit 1,5 Jahren damit auch aktiv am Markt. Wir haben die C-Zulassung für die Urologie, für die Gynäkologie und für den unteren Gastrointestinaltrakt. Und die ersten drei Systeme laufen auch nun aktiv seit Ende Februar in Deutschland und es wird immer weitergehen damit.
Wo sind die ersten drei Systeme in Betrieb? In welchen Kliniken ist das der Fall?
Das ist einmal das UKSH in Lübeck beim Professor Keck. Das ist in Herne im Evangelischen Krankenhaus beim Dr. Hecker und beim Professor Kehn. Und es ist das St. Joseph, das Universitätsklinikum Bochum beim Professor Uhl.
Ist ja das zweite große System, was jetzt in der robotischen Chirurgie auf den Markt kommt. Die Durchdringung ist noch, ich sag mal, relativ gering in der Viszeralchirurgie, ungefähr bei 10% der Kliniken, die jetzt einen Roboter haben. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein auf dem deutschen Markt für die Robotersysteme?
Meines Erachtens nach wird sich die Roboterchirurgie deutlich vermehren und durchsetzen. Das ist einfach ein ganz normaler Step jetzt nach der Laparoskopie. Kommt jetzt die robotische Chirurgie, weil das der nächste Schritt ist. Und natürlich ist es ein Kostenaspekt, aber da sollte man in der Chirurgie auch mal drüber hinwegsehen, weil das ist ein besserer Outcome für den Patienten und die Technik wird weitergehen, KI wird dazukommen. Von daher, Robotik ist die Zukunft.
Noch vielleicht ein kurzes Wort zu dem System selbst. Worin unterscheidet sich der Hugo, den Sie jetzt zur Marktreife gebracht haben, von den anderen Systemen, die bisher in Deutschland benutzt werden?
Das ist ein modulares System. Wir haben vier unterschiedliche Arme, die Sie auch natürlich dann so einsetzen können, wie Sie es brauchen. Also man kann auch sagen, ich brauche nur zwei Arme oder drei Arme. Das ist je nach Indikationsstellung gegeben. Und wir selber wissen auch noch nicht, wo der Weg hinführt. Das ist so modular, dass wir gar nicht wissen, welche Indikationen noch alle damit erreicht werden und sind natürlich gespannt, auch mit unseren Kunden zusammen dies zu erforschen.
Herr Vollmann, das war es auch schon. Vielen herzlichen Dank für dieses kurze Statement zu dem Hugo, dem neuen Robotersystem, was Medtronic hier vorgestellt hat auf dem Deutschen Chirurgiekongress. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Kongress und viel Erfolg bei Ihren Innovationen.
Ich danke Ihnen, Professor Schröder, auch Ihnen noch. Alles Gute.
So, hallo, ich bin's mal wieder vom Deutschen Chirurgenkongress und ich habe meine nächste Interviewpartnerin ergattert. Und zwar ist das die Eleni Filinska aus Heidelberg. Hallo Eleni, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo, ich bin die Eleni Filinska. Ich bin Assistenzärztin im fünften Ausbildungsjahr an der Uni Heidelberg in der Viszeralchirurgie.
Ja, und ich habe die Eleni angesprochen, weil sie heute schon in aller Herrgottsfrüh einen Vortrag gehalten hat über Augmented Reality. Und ich würde die Eleni mal bitten, dass sie uns kurz erzählt, was es damit auf sich hat.
Also wir haben an unserer Chirurgie quasi ein System entwickelt, mit dem man die Hand des Chirurgen direkt in das laparoskopische Bild von der Operation übertragen kann, sodass die Handbewegung und das, was der Chirurg meint, dann quasi aufs Bild projiziert werden kann. Das klingt jetzt vielleicht ganz abstrakt, ist aber ganz einfach zu machen und zu verstehen, wenn man es sehen könnte.
Aber was bringt mir das? Sag doch mal, was ist der Vorteil, wenn man das machen kann?
Also der große Vorteil ist, dass man es nicht verbal erklären muss. Wir kennen das, glaube ich, alle vom OP, wenn unser Oberarzt versucht, uns zu erklären, wo wir jetzt genau präparieren sollen oder wie genau unsere Instrumentenbewegung aussehen sollte. Das kann er dann sozusagen mit dieser Hand direkt im Bildschirm zeigen.
Ah, dann verstehe ich es jetzt auch, weil ich war bei dem Vortrag in einer anderen Sitzung. Also mal, wenn ich der Oberarzt bin, kann ich einfach sagen, schneid da lang und schneid nicht da lang und man sieht dann meine Hand im Bild, was ja für die Ausbildung sehr gut ist. Oder welche Erfahrung habt ihr gemacht?
Das ist richtig. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, war erstmal im Trainingslabor, weil das noch nicht zugelassen ist für den echten OP. Aber die Erfahrungen sind positiv und vor allem die Studenten, die fahren total drauf ab, weil es so angenehm ist zu erklären. Man versteht sofort, man kann es direkt umsetzen.
Und habt ihr das, ihr nennt das Eye-Searching, wenn ich das hier richtig sehe, habt ihr das jetzt in eurer Ausbildung schon mit integriert im Tierlabor?
Ja, das ist richtig. Es gibt regelmäßig Studentenkurse bei uns für die Studierenden im klinischen Semester, die wir damit unterrichten und das Feedback ist durchaus positiv.
Super, also super interessant. Eine abschließende Frage noch. Warum sollte man vielleicht als Student, aber vielleicht auch als Assistent oder Facharzt zum Chirurgenkongress kommen?
Ich sage immer, weil man über den Tellerrand blicken kann. Man kann schöne Workshops belegen. Zum Beispiel, ich belege eins in der Gefäßchirurgie, obwohl ich das mich nur peripher tangiert, einfach um den Ausblick zu weiten.
Ja, super. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Deswegen sage ich Dankeschön für deine Zeit. Sehr interessantes Thema. Ich nehme an, du stehst auch zur Verfügung, wenn jemand noch Fragen dazu hat. Bis bald und einen schönen Kongress wünsche ich dir noch.
Ja, Dankeschön und vielen Dank für die Einladung.
Tja, Stefan, wir haben ja gesagt, ein Glück, dass wir uns wieder in Präsenz treffen können. Und das nächste große Treffen ist dann der DCK 2024 in Leipzig. Der Präsident, die Präsidentin steht auch schon fest, das ist Frau Professor Bruns, die Direktorin der Universitätsklinik Köln für allgemeine Viszeralchirurgie. Und die ist von Mara interviewt worden zum Thema, was erwartet uns auf dem Kongress 2024 in Leipzig und das soll auch der Ausblick sein, mit dem wir diesen Podcast dann beenden möchten.
Ja, ich bin sehr gespannt. Lass mal reinhören.
Ich freue mich, dass ich heute bereits die Gelegenheit habe, mit Frau Prof. Dr. Bruns, Kongresspräsidentin des Deutschen Chirurgenkongresses 2024 zu sprechen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Ich hatte eben gesehen, dass das Motto ist für den Kongress 2024 lautet Mut zur Veränderung und Zukunft mitgestalten. Was ist so Ihre Vision für den Chirurgenkongress in 2024?
Ja, guten Tag erstmal. Herzlichen Dank für das schöne Interview. Ich freue mich ja. Wir freuen uns alle auf den Kongress 2024. Nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Und Sie hatten das Motto ja schon gesagt, Mut zur Veränderung, Zukunft mitgestalten. Warum haben wir das Motto gewählt? Wir werden sicherlich in den nächsten 5 Jahren große gesundheitspolitische Themen bearbeiten. Und wenn wir uns als Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, alle Fachgesellschaften, die aktiv daran beteiligen, dann wird wahrscheinlich es so sein, dass viele dieser Veränderungen ohne unser Mitwirken umgesetzt werden. Und wir wissen aber auf der anderen Seite aber auch sehr genau, dass wir brauchen Veränderungen in unserem Gesundheitssystem und wir diejenigen ja sind, die diese Veränderung später auch ausleben müssen. Und entsprechend müssen wir den Mut haben, diese Veränderung mitzugehen, aber wir müssen sie auch mitgestalten können. Und das ist vielleicht ein wenig das Thema, was wir groß gewählt haben. Ja? Des Weiteren, glaube ich, ist eines der ganz großen Themen der Zukunft die Medizintechnik, Future Technology. Das überrollt uns regelrecht und wird unsere Zukunft mitgestalten. Und auch da ist es von unserer Seite, glaube ich, sehr wichtig, insbesondere auch für die jungen Chirurginnen und Chirurgen, da am Ball zu bleiben, diese ganzen neuen, teilweise hervorragenden Technologien auszuprobieren, mitzugestalten und tatsächlich sich frühzeitig zu informieren. Und das wird ein großer Schwerpunkt sein, Medizintechnik der Zukunft. Was kann man alles machen? Wie viele Start-ups zu neuen Ideen, virtuelle Realität, künstliche Intelligenz in der Chirurgie, neue medizintechnische Gerätschaften, die wir im Alltag, aber auch für die Ausbildung benötigen, dass wir all diese Dinge ausprobieren können, mitgestalten können, womöglich auch mit denen Forschung machen können, das ist ein großes Thema. Ich will vielleicht noch eins sagen, ich möchte junge Leute motivieren, zu diesem Kongress zu kommen, nicht nur wegen der Medizintechnik, sondern natürlich auch, sich frühzeitig mit den großen gesundheitspolitischen Themen auseinanderzusetzen und keine Angst und Sorge davor zu haben. Nur wie gesagt, gemeinsam die jungen Chirurginnen und Chirurgen, die älteren Chirurginnen und Chirurgen und natürlich zusammen mit der Industrie, zusammen mit Pflegekräften und Studierenden. Wir müssen das Thema gemeinsam angehen und ich glaube, auf diese Art und Weise ist die Zukunft eher positiv zu sehen, nämlich mit unserer Mitarbeit, als negativ.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube auch mich, ich bin ja, würde ich sagen, eine junge Chirurgin, spricht das auf jeden Fall an. Manchmal hat man ja so ein bisschen so eine gewisse Hemmschwelle, sagen wir mal, auf den Kongress zu fahren, vielleicht weil man noch nichts vorstellen kann oder gerade erst dabei ist, kleine Schritte vorzustellen. Was würden Sie denjenigen sagen, die noch in den Kinderschuhen stecken, also vielleicht Studenten oder diejenigen, die vielleicht in den ersten 2, 3 Jahren sind, die aber die Zukunft ja doch repräsentieren?
Naja, zum einen würde ich denen auf jeden Fall sagen, das ist kein Hinderungsgrund, zum Deutschen Chirurgiekongress 2024 zu kommen. Er soll den jungen Chirurginnen und Chirurgen und den Studierenden gewidmet sein und der Zukunftsgeneration. Denn wir haben zum einen, das wird das Format auch weiter so bleiben, einen Deutschen Chirurgiekongress online, einen virtuellen Kongress vorweg, wo einzelne Forschungsergebnisse oder Poster präsentiert werden können. Das wird so bleiben. Ich möchte allerdings auch, dass wir ein großes, junges chirurgisches Forum auf dem Deutschen Chirurgiekongress 2024 haben, den Sie aktiv mitgestalten. Das heißt, Ihre Bedürfnisse sollen da abgebildet werden, Ihre Themen sollen da tatsächlich auch mit den Älteren, mit den Industriepartnern womöglich besprochen werden. Das wird es geben, Young Surgical Corner. Womöglich auch meet the expert in the morning, in the very early morning in this corner. Das könnte sehr gut ein Thema sein, sodass man sich auch vielleicht von internationalen Gästen in anderen Gesundheitssystemen, anderen Ausbildungssystemen vielleicht Ratschläge holen kann und sich ein bisschen vergleichen und benchmarken kann. Denn wir machen hier hervorragende Medizin in Deutschland, wir machen hervorragende Chirurgie. Und die Sorge vor der Zukunft möchte ich durch den Kongress ein wenig nehmen. Und das Zweite, was wir auf dem Kongress sicherlich machen werden, neben dem DCK online vorweg, werde ich sicherlich darauf Acht geben, dass gerade die jungen Chirurginnen und Chirurgen ihre wissenschaftlichen Themen, ob es klinische, translationale oder auch basiswissenschaftliche Themen sind, Forschungsprojekte, dass wir die versuchen, noch mehr in die großen Sitzungen zu beispielsweise Thema Pankreaskarzinom oder Ösophaguskarzinom aus der Sektion für chirurgische Forschung, wo diese Abstracts in der Regel abgegeben werden, mit hinein zu integrieren, sodass sie eben als die Träger der Zukunft direkt mit den Klinikern der heutigen Zeit konfrontiert werden.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Interview und für Ihre Vorstellungen für den Deutschen Chirurgenkongress 2024.
Ja, das war es jetzt erstmal mit den ganzen Interviewpartnern. Ich glaube, alle, die zugehört haben, haben gemerkt, dass es auch für den chirurgischen Nachwuchs, für junge Chirurgen und Chirurgen interessant ist, diesen DCK zu besuchen. Und ich glaube, alle sollten einplanen oder die Termine sich merken in Leipzig im nächsten Jahr. Ich glaube, es tut allen gut, sich in Präsenz nochmal zu treffen. Und dafür ist dieser Kongress einfach fantastisch, muss ich sagen.
Und lieber Wolfgang, ich glaube, es ist auch gut, wir haben natürlich gelernt in der Corona-Zeit immer mit Zoom-Konferenzen, das geht sehr schön, aber das nimmt nicht den Charme des direkten Treffens und es nimmt nicht die Möglichkeit, oder es benimmt uns der Möglichkeit, Dinge zu besprechen, die man offiziell nicht über Zoom besprechen möchte in großen Runden. Und dieses persönliche Treffen ist, glaube ich, total wichtig. Also mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen draußen jetzt die Atmosphäre mitschnuppern können vom Chirurgenkongress. Kommt mal dorthin. auch als Studenten, natürlich als Weiterbildungsassistenten, und Pflicht ist es eigentlich für alle, die schon Fachärzte sind, denn nur da kriegen wir das Wissen, was wir täglich brauchen. Ich habe mich gefreut, dass wir das so schön miteinander machen konnten, Wolfgang. Ich hoffe, wir machen das
nächstes Jahr. Herzlichen Dank, Stefan. Ja.
Nächstes Jahr genauso. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Surgeon Talk Gemeinde. Wir verabschieden uns herzlich von euch. Hier ist Wolfgang Schröder und Stefan Freis aus Köln und Bremen. Und wir hören uns demnächst wieder beim nächsten Surgeon Talk in 14 Tagen. Vielen Dank fürs Dabeisein.
DCK Kompakt wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH und Medtronic GmbH.